Das Bekenntnis. Unter dem Evangelium, da Christus, die Substanz, erschienen ist, sind die Ordnungen, in denen dieser Bund verwaltet wird, die Predigt des Wortes und die Verwaltung der Sakramente der Taufe und des Abendmahls. Obwohl diese Anzahl geringer sind und mit größerer Schlichtheit und weniger äußerem Glanz verwaltet werden, wird er doch in ihnen mit größerer Fülle, Klarheit und geistlicher Wirksamkeit allen Völkern, Juden wie Heiden, vor Augen gestellt und wird das Neue Testament genannt. Es gibt daher nicht zwei Gnadenbünde, die sich in ihrer Substanz unterscheiden, sondern einen und denselben unter verschiedenen Verwaltungen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 7, Abschnitt 6. Einleitung. Ein römischer Hauptmann, stationiert in Judäa zur Zeit des Kaisers Tiberius, hatte den Tempel zu Jerusalem mit eigenen Augen gesehen. Er stand im Vorhof der Heiden und sah den Rauch vom großen Altar aufsteigen. Er hörte die levitischen Chöre die Stufenpsalmen singen. Er sah den Hohenpriester am Versöhnungstag aus dem Allerheiligsten treten, angetan mit edelsteingeschmückten Gewändern, schwer von Gold. Jeder Sinn wurde ergriffen, Weihrauch und brennendes Fleisch, Sonnenlicht, das auf Bronze und poliertem Stein aufblitzte, Posaunen und Gebete, das Gedränge von Tausenden und Abertausenden von Anbetern. Der Tempel war Religion, sichtbar gemacht, hörbar, greifbar. Äußerer Glanz in einem Ausmaß, das die alte Welt nicht wieder sah. Derselbe Hauptmann betritt ein Jahrzehnt später eine christliche Versammlung in Korinth oder Ephesus. Ein Privathaus. Kein Altar. Kein Weihrauch. Kein Opfer. Kein bekleideter Priester. Ein Tisch mit Brot und Wein, ein Mann, der spricht, ein Wasserbecken, in dem Bekehrte gewaschen wurden. Das ist alles. Was würde er denken? Dass das Christentum ein abgestreiftes, verarmtes Ding sei, das nichts von der Majestät besaß, die Religion zu haben hatte. Und doch besaß jene Hausgemeinde in Korinth mehr von der Gegenwart Gottes, als der Tempel zu Jerusalem je besessen hatte. Die Herrlichkeit war nicht geschwunden. Sie war gesammelt und geistlich gemacht worden. Das Äußere war zurückgetreten, weil das Innere in Fülle ausgegossen war. Der sechste Abschnitt des Westminster-Kapitels über Gottes Bund mit dem Menschen stellt dieses Paradoxon als die krönende Wahrheit des ganzen Kapitels vor. Die Väter haben Gottes Bundeswege verfolgt, von der Notwendigkeit der Herablassung über den Bund der Werke, den Bund der Gnade, das Testament, das durch Christi Tod besiegelt ist, und die schattenhafte Verwaltung unter dem Gesetz. Nun kommen sie zur Verwaltung unter dem Evangelium, und was sie beschreiben, ist ein Gottesdienst, der auf seine wesentlichen Bestandteile zurückgeführt ist, Predigt und Sakrament. Und doch ist er mehr, nicht weniger, als alles, was vorausging. Der Bund der Gnade ist einer, der Mittler ist einer, das Heil ist eines, der Glaube ist einer. Aber die Art, wie diese Wirklichkeiten dem Volk Gottes vor Augen gestellt werden, hat eine so tiefgreifende Verwandlung durchlaufen, dass die alte Verwaltung bei all ihrem gottverordneten Glanz der Schatten genannt wird und die neue Verwaltung bei all ihrer äußeren Schlichtheit die Substanz. Dieser Abschnitt ist mehr als ein Lehrstück über die rechte Gestalt des Gottesdienstes. Er ist eine Einladung, die Herrlichkeit des neuen Bundes mit neuen Augen zu sehen. Nicht die Herrlichkeit des Tempels, der längst in Schutt und Asche liegt, sondern die Herrlichkeit des Wortes, das gepredigt wird, des Wassers, das reinigt, des Brotes und Weines, die nähren. Die Schlichtheit ist nicht Armut. Sie ist Vollendung. Die biblischen Grundlagen. Der apostolische Text, der diesen Abschnitt erleuchtet wie kein zweiter, ist die große Erörterung des Paulus über die überragende Herrlichkeit des neutestamentlichen Dienstes im zweiten Brief an die Korinther. Kein anderer Abschnitt der Schrift erfasst das Paradoxon der neuen Verwaltung mit solcher Wucht, weniger äußerer Apparat, mehr innere Kraft, ein Dienst, dessen scheinbare Armut eine Herrlichkeit verbirgt, die so gewichtig ist, dass die Herrlichkeit des alten Bundes daneben, mit den Worten des Apostels, überhaupt keine Herrlichkeit mehr ist. Paulus schreibt, der uns aber tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhören sollte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das die Verdammnis predigt, Herrlichkeit hat, so hat das Amt, das die Gerechtigkeit predigt, noch viel überschwänglichere Herrlichkeit. Ja, jenes Amt, das herrlich war, ist nicht herrlich zu nennen gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhören sollte, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Jeder Satz in diesem Abschnitt widerlegt die Annahme, mehr äußerer Glanz bedeute mehr wirkliche Herrlichkeit. Der alte Bund war ein Dienst, eine Diakonia, des Buchstabens, des Todes, der Verdammnis. Das Gesetz war heilig, gerecht und gut, aber da es zu Sündern kam, die es nicht halten konnten, war seine Wirkung der Tod, es schrieb Gebote auf Stein, ohne sie ins Herz zu schreiben. Der neue Bund ist ein Dienst des Geistes und der Gerechtigkeit, der Geist schreibt das Gesetz auf fleischerne Herzen, und die Gerechtigkeit Christi wird denen zugerechnet, die glauben. Dies berührt unmittelbar die Sprache des Bekenntnisses. Der alte Bund hatte Herrlichkeit, und Paulus besteht darauf. Das Angesicht des Mose strahlte mit solchem Glanz, dass die Israeliten ihn nicht ansehen konnten. Das Gesetz wurde unter Donner, Posaunenschall und einem rauchenden Berg gegeben. Das war wirkliche, göttliche Herrlichkeit. Aber Paulus gebraucht das griechische Wort Katage, das etwas außer Kraft setzt und zum Ende bringt. Die Herrlichkeit auf dem Angesicht des Mose war eine verblassende Herrlichkeit, nie zur Dauer bestimmt, nur Morgenröte, die dem Mittag weicht. Gemessen an der Herrlichkeit des neuen Bundes ist die alte Herrlichkeit gar keine Herrlichkeit. Das Griechische ist von durchdringender Schärfe, oudedoxastai to didoxasmenon, das, was verherrlicht worden ist nicht verherrlicht worden. Paulus leugnet die alte Herrlichkeit nicht, er setzt sie so vollständig ins Verhältnis, dass sie im Glanz der neuen verschwindet. Dann wendet Paulus sich von der Natur der Herrlichkeit zu der Art ihrer Verwaltung, und was er sagt, erleuchtet den Ausdruck des Bekenntnisses, mit größerer Schlichtheit und weniger äußerem Glanz, mit apostolischer Vollmacht, weil wir nun solche Hoffnung haben. Sind wir voller Freimütigkeit und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hing, damit die Israeliten nicht sehen konnten das Ende dessen, was aufhören sollte. Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis zum heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn es sich aber zum Herrn bekehrt, so wird die Decke weggenommen. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Volle Freimütigkeit, das Griechische hat Polpasia, viel Kühnheit, viel Offenheit, viel Freiheit der Rede. Es gibt im neutestamentlichen Dienst keine Decke, keine Verborgenheit, keine absichtliche Undeutlichkeit, die die volle Wahrheit auf Abstand hält. Die Decke, die Mose trug, war eine Barmherzigkeit, denn das Volk konnte die verblassende Herrlichkeit nicht ertragen. Aber sie war auch ein Sinnbild der gesamten alten Verwaltung, eine Herrlichkeit, die teilweise verborgen, teilweise zurückgehalten, noch nicht vollständig offenbart war. In Christus wird die Decke entfernt. Wenn das Herz sich zum Herrn wendet, wird die Hülle weggerissen. Was Schatten war, wird Substanz, was Verheißung war, wird Erfüllung. Und das Ergebnis dieses unverhüllten Schauens ist Verwandlung. Wir werden verklärt, Metamorphometa, von einer Herrlichkeit zur anderen, fortschreitend in das Bild Christi hineingestaltet, eben jene Herrlichkeit, die wir schauen. Das ist geistliche Wirksamkeit, nicht die Auferlegung eines äußeren Kodex, sondern die innere Umgestaltung des ganzen Menschen durch den Geist, der durch das unverhüllte Wort wirkt. Das Bekenntnis nennt drei Ordnungen, durch die dieser neutestamentliche Dienst verwaltet wird, und jede von ihnen ist durch das Gebot des auferstandenen Herrn selbst eingesetzt. Die erste und grundlegende ist die Predigt des Wortes, und ihre Stiftungsurkunde ist der Missionsbefehl, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Reichweite der neutestamentlichen Verwaltung ist in die Worte ihrer Einsetzung selbst eingeschrieben. Die alte Verwaltung wurde einem einzigen Volk übergeben, dem Volk der Juden, die neue soll zu allen Völkern getragen werden, Juden wie Heiden. Die alte war mit geografischer und ethnischer Besonderheit umzäunt, die neue durchbricht jede Schranke. Die alte wurde an einem Ort verwaltet, dem Tempel zu Jerusalem, die neue soll überall verwaltet werden, wohin der auferstandene Christus seine Boten sendet. Und die Verheißung, die den Befehl begleitet, ich bin bei euch alle Tage, verbirgt die Wirksamkeit der Mittel. Der erhöhte Herr ist durch seinen Geist gegenwärtig, wo immer das Wort gepredigt und die Sakramente verwaltet werden, und seine Gegenwart ist die Quelle ihrer Kraft. Die zweite Ordnung ist die Taufe, und sie wird durch dasselbe herrscherliche Gebot eingesetzt. Die Taufe ersetzt die Beschneidung als das initiierende Zeichen des Bundes, aber sie tut es mit einer Universalität und einer Schlichtheit, die die Beschneidung nie besaß. Die Beschneidung war nur für Männer, sie zeichnete die Söhne Abrahams nach dem Fleisch. Die Taufe ist für Männer und Frauen gleichermaßen, für Jude und Grieche, für Knecht und Freien und bezeichnet die Eingliederung in Christus durch das Bad der Wiedergeburt. Das äußere Element ist Wasser, die einfachste und reichlichste Substanz der Erde. Die innere Wirklichkeit ist die Vereinigung mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung. Die Herrlichkeit liegt nicht im Wasser, sondern in dem Geist, der es gebraucht, um die Verheißungen des Bundes denen zu versiegeln, die glauben. Die dritte Ordnung ist das Abendmahl. Der Apostel Paulus berichtet dessen Einsetzung mit einem Ernst, der es als bleibende Ordnung der neutestamentlichen Kirche kennzeichnet, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe, der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und aus dem Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl ersetzt das Passa als das Gedächtnismahl der Bundesgemeinde. Das Passalamm war ein Vorbild, Christus ist das Urbild. Das Passablut war das Blut eines Tieres, an Türpfosten gesprengt, um zeitliches Gericht abzuwenden, das Blut des Neuen Testaments ist das Blut des Sohnes Gottes, vergossen zur Vergebung der Sünden. Die Elemente sind Brot und Wein, die einfachsten Grundnahrungsmittel des Menschen. Im Abendmahl ist Christus geistlich gegenwärtig, nährt sein Volk mit sich selbst, stärkt ihren Glauben und stellt ihnen die Hoffnung seiner Wiederkunft vor Augen. Ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt, das Mahl blickt zurück auf das Kreuz und voraus auf die Vollendung und umspannt den ganzen Zeitraum zwischen den beiden Erscheinungen Christi. Darum sagt das Bekenntnis, der neue Bund werde mit größerer geistlicher Wirksamkeit vor Augen gestellt, nicht weil der Geist in der alten Verwaltung abwesend gewesen wäre, sondern weil sein Werk nun unmittelbarer, gesammelter, weniger vermittelt durch einen kunstvollen Apparat von Vorbildern und Zeremonien geschieht. Je einfacher die Mittel, desto offenbarer ist die Kraft aus Gott. Wie Paulus an anderer Stelle mit apostolischer Endgültigkeit erklärt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Versammlung, die zwischen 1643 und 1646 in der Jerusalem Chamber tagte, trat ein Erbe von mehr als einem Jahrhundert voller Auseinandersetzungen über das Verhältnis der alten und der neuen Verwaltung des Gnadenbundes an. Ihre Formulierung des sechsten Abschnitts beantwortete drei verschiedene Irrtümer mit einer einzigen, in sich geschlossenen Darlegung biblischer Wahrheit. Der erste Irrtum war das römische Beharren darauf, dass die neutestamentlichen Sakramente die Gnade ex opere operato mitteilen, durch den bloßen Vollzug der Handlung, und dass dies einen wesentlichen Unterschied zwischen den alten und den neuen Sakramenten begründe. Das Konzil von Trient hatte erklärt, die Sakramente des neuen Gesetzes enthielten die Gnade, die sie bezeichneten, und teilten sie denen mit, die keinen Riegel vorschöben, während die alten Sakramente die Gnade lediglich vorbildeten, ohne sie mitzuteilen. Die Wirkung dieser Lehre war die Zerreißung der Einheit des Gnadenbundes. Die Heiligen des Alten Bundes hatten nach römischer Rechnung Zeremonien, die auf Gnade hinwiesen, die Heiligen des Neuen Bundes haben Zeremonien, die sie tatsächlich verleihen. Die Mittlerschaft Christi wird in den Hintergrund gedrängt und die Sakramente selbst werden zu Werkzeugen des Heils. Die Väter antworteten mit dem Beharren darauf, dass die Wirksamkeit aller Bundesordnungen, der Alten wie der Neuen, vollständig vom Wirken des Heiligen Geistes abhängt. Der alte Bund hatte seine Sakramente und sie waren, wie Abschnitt 5 erklärte, durch das Wirken des Heiligen Geistes ausreichend und wirksam, um die Auserwählten im Glauben an den verheißenen Messias zu unterweisen und zu erbauen. Der neue Bund hat seine Sakramente und ihre Wirksamkeit hängt nicht weniger vom Geist ab. Die Predigt rettet nicht durch die bloße Schwingung von Schallwellen in der Luft, die Taufe macht nicht wiedergeboren durch die bloße Anwendung von Wasser, das Abendmahl nährt nicht durch die bloße Aufnahme von Brot und Wein. Der Geist muss die Mittel segnen, oder die Mittel bewirken nichts. Aber wenn der Geist sie segnet, sind sie wahrhaft wirksam, das Wort ist die Kraft Gottes zur Rettung, die Taufe ist das Siegel der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, und das Abendmahl ist eine wirkliche Gemeinschaft am Leib und Blut Christi. Der Unterschied zwischen den Verwaltungen liegt nicht darin, dass die eine geistliche Wirksamkeit besaß und die andere sie besitzt. Der Unterschied ist einer des Maßes und der Klarheit. Unter dem neuen Bund wirkt der Geist durch weniger Mittel, einfachere Mittel, durchsichtigere Mittel, und er wirkt mit einer Fülle der Kraft und einer Weite der Reichweite, die die alte Verwaltung nicht kannte. Aber der Grundsatz der geistlichen Wirksamkeit ist in beiden derselbe. Der zweite Irrtum, auf den die Väter antworteten, war die täuferische Behauptung, der alte und der neue Bund unterschieden sich in ihrer Substanz, mit verschiedenen Mitgliedschaften, verschiedenen Verheißungen und verschiedenen Zeichen. Die Täufer, besonders die des radikaleren Flügels, lehrten, der alte Bund sei eine fleischliche und irdische Einrichtung gewesen, ein Bund der Werke, in dem die Mitgliedschaft durch leibliche Abstammung erworben wurde und die Verheißungen zeitlich und national waren. Der neue Bund dagegen sei eine geistliche und himmlische Einrichtung, ein Bund der Gnade, in dem die Mitgliedschaft durch persönlichen Glauben erlangt werde und die Verheißungen ewig seien. Bei dieser Lesart haben die beiden Bünde nichts als den Namen gemein. Sie sind gänzlich verschiedene Bünde, und die Zeichen des alten Bundes, insbesondere die Beschneidung, haben keine organische Verbindung zu den Zeichen des neuen. Die Antwort der Väter ist im letzten Satz des sechsten Abschnitts zusammengedrängt, es gibt daher nicht zwei Gnadenbünde, die sich in ihrer Substanz unterscheiden, sondern einen und denselben unter verschiedenen Verwaltungen. Der Gnadenbund ist einer. Er wurde Adam nach dem Fall verwaltet, Abraham, Mose, David, den Verbannten, und er wird uns verwaltet. Der Mittler ist derselbe Christus, der ihnen verheißen war und uns erschienen ist. Die Bedingung ist derselbe Glaube, der auf einen noch kommenden Erlöser vorausblickte und nun auf einen gekommenen Erlöser zurückblickt. Die Wohltaten sind dieselben, Vergebung der Sünden, Annahme an Kindesstatt, die Einwohnung des Geistes, ewiges Leben. Die Unterschiede zwischen den Verwaltungen sind Unterschiede der äußeren Form und des Maßes, nicht der inneren Substanz. Der täuferische Irrtum untergräbt, indem er die Einheit des Bundes zerbricht, das Alte Testament als christliches Buch und setzt den Glauben der Erzväter zu einer Religion irdischer Hoffnungen herab. Die Antwort der Väter bewahrt die ganze Bibel als das Buch des einen Gnadenbundes und versichert uns, dass Abraham und David und Jesaja unsere Brüder in demselben Glauben sind, durch den wir gerettet werden. Der dritte Irrtum war feiner gesponnen und erwuchs auch innerhalb reformierter Kirchen. Es war die Versuchung, sich der Schlichtheit des neutestamentlichen Gottesdienstes zu schämen. Der Tempel war herrlich, der Obersaal war schlicht. Die aaronitische Priesterschaft war prächtig, die örtliche Ältestenschaft war gewöhnlich. Das Opfersystem war reich an Sinnbildern, das Waschen mit Wasser und das Essen von Brot und Trinken von Wein konnten daneben karg erscheinen. Es gab Stimmen im 17. Jahrhundert und in jedem Jahrhundert danach, die nach der Wiederherstellung zeremoniellen Reichtums riefen, nach einer Wiedergewinnung der ästhetischen Dimension des Gottesdienstes und es gibt sie noch heute. Die Väter antworteten auf diese Versuchung, indem sie den äußeren Glanz der alten Verwaltung nicht leugneten, wohl aber bekräftigten, dass die neue Verwaltung eine größere Herrlichkeit besitzt. Größere Fülle, Klarheit und geistliche Wirksamkeit, das sind die drei Worte, mit denen das Bekenntnis die Überlegenheit der neuen Verwaltung bemisst. Fülle, Christus ist gekommen, und in ihm sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen, nichts bleibt mehr zu offenbaren, kein weiteres Opfer darzubringen, kein weiterer Mittler zu erwarten. Klarheit, was in Vorbild und Schatten nur dunkel gesehen wurde, ist nun öffentlich zur Schau gestellt in der geschichtlichen Person und dem Werk Jesu Christi, das Evangelium ist eine öffentliche Wahrheit, von den Dächern gepredigt, von Augenzeugen bezeugt, in den Schriften niedergelegt, durch die Auferstehung besiegelt. Geistliche Wirksamkeit, der Geist ist in pfingstlicher Fülle ausgegossen, nicht nur auf Propheten und Könige, sondern auf alles Fleisch, auf Söhne und Töchter, auf Junge und Alte, auf Knechte und Freie. Und seine Kraft begleitet die Predigt des Wortes und die Verwaltung der Sakramente mit einer Unmittelbarkeit und Stärke, die der alte Bund nicht kannte. Theologische Tiefe. Die reformierte Tradition hat dem Verhältnis der beiden Verwaltungen des Gnadenbundes und dem einzigartigen Charakter des neutestamentlichen Gottesdienstes eine Aufmerksamkeit gewidmet, die in der christlichen Kirche ihresgleichen sucht. Sie tat es aus der Überzeugung, dass hier nicht eine Frage der liturgischen Vorliebe verhandelt wurde, sondern die Frage, ob Christus genügt. Johannes Calvin, der Genfer Reformator, dessen Einfluss auf die Westminster-Väter nur mit Mühe zu erfassen ist, hat in seinem Kommentar zum 2. Korintherbrief die entscheidende Beobachtung gemacht, die den ganzen Abschnitt erhält. Paulus, so Calvin, stellt einen qualitativen Unterschied in der Natur der beiden Dienste fest. Der alte war ein Dienst des Todes, nicht weil das Gesetz böse war, sondern weil es Sünder nur verdammen konnte. Der neue ist ein Dienst des Geistes, der das Gesetz ins Herz schreibt. Die Überlegenheit ist daher nicht nur eine Frage des Grades. Calvin bemerkt mit der ihm eigenen Eindringlichkeit, dass das Festhalten an äußeren Zeremonien, nachdem die Substanz gekommen ist, dem Tragen einer Laterne am Mittag gleicht. Die Sonne ist aufgegangen und die Laterne lenkt nur von dem Licht ab, das nun die Welt erfüllt. In seiner Institutio hatte Calvin denselben Gedanken grundsätzlicher entfaltet. Er vergleicht die beiden Verwaltungen mit der Erziehung eines Kindes und dem Leben eines Erwachsenen. Einem Kind gibt man Bilder, weil es noch nicht lesen kann. Einem Erwachsenen gibt man das Buch. Der alten Kirche gab Gott Bilder, Opfer, Feste, Waschungen, Speisegebote, weil sie im geistlichen Sinne noch ein Kind war. Der neuen Kirche gibt er das Wort, das Fleisch ward, und Brot und Wein als schlichte Zeichen seiner Gegenwart. Die Einfachheit des neuen Bundes ist nicht Armut. Sie ist das Zeichen der Mündigkeit des Gottesvolkes, das nun, um mit Paulus zu sprechen, nicht mehr unter Vormündern und Verwaltern steht, sondern die Sohnschaft in Fülle empfangen hat. Heinrich Bullinger, der Nachfolger Zwinglis am Großmünster zu Zürich, dessen Hausbuch über Generationen hinweg die Frömmigkeit der reformierten Eidgenossenschaft prägte, hat in seinen Dekaden der Einheit des Bundes unter den zwei Verwaltungen breiten Raum gewidmet. Für Bullinger hing an dieser Einheit nicht weniger als die Gewissheit des Heils. Wenn Gott unter dem alten Bund auf eine Weise heilsam handelte und unter dem neuen auf eine andere, dann wäre der Ratschluss Gottes dem Wandel unterworfen und der Weg zu Gott nicht derselbe für alle Zeiten. Aber der Bund ist einer, und der Mittler ist einer, und das Blut, das im alten Bund im Vorblick auf Golgatha Vergebung wirkte, ist dasselbe Blut, das im neuen Bund im Rückblick darauf Vergebung zueignet. Bullinger betonte, dass die geringere Zahl der neutestamentlichen Ordnungen, nur zwei Sakramente statt einer Fülle von Riten, kein Zeichen der Verarmung sei, sondern der Reife. Wie ein Haus, das fertig gebaut ist, das Gerüst nicht mehr braucht, so braucht der neue Bund die Vorbilder nicht mehr, weil das Urbild erschienen ist. Der Zürcher Reformator Ulrich Zwingli, der das Abendmahl als Gedächtnismahl verstand und darum die leibliche Gegenwart Christi in den Elementen ablehnte, hatte einen eigenen Beitrag zur Theologie der neutestamentlichen Schlichtheit zu geben. In seiner Schrift von der Klarheit und Gewissheit des Wortes Gottes. Aus dem Jahr 1522 bestand Zwingli darauf, dass das gepredigte Wort das vornehmste Mittel der Gnade sei und dass alle Zeremonien und Sakramente dem Wort zu dienen hätten, nicht umgekehrt. Die reformierte Nüchternheit im Gottesdienst, die Wegräumung der Bilder, die schlichte Gestalt von Taufe und Abendmahl, sie alle entsprangen für Zwingli nicht einem ästhetischen Puritanismus, sondern der tiefen Überzeugung, dass das Wort Gottes keiner äußeren Stützen bedarf, um zu wirken. Wo der Geist durch das Wort redet, da fallen die Krücken der Zeremonien von selbst. Die Einfachheit des Zürcher Gottesdienstes war darum nicht Armut, sondern Vertrauen, Vertrauen darauf, dass das Wort allein genügt, um Glauben zu wecken, zu nähren und zu vollenden. John Owen, der Fürst der puritanischen Theologen, hat die Frage der geistlichen Wirksamkeit mit einer Tiefe behandelt, die ihresgleichen sucht. Ihn beunruhigte der Vorwurf, die reformierte Lehre von den Sakramenten, dass sie nur durch den Segen des Geistes und den Glauben des Empfängers wirksam seien, mache sie zu leeren Symbolen. Seine Antwort war, dass das Gegenteil wahr sei. Es ist die römische Lehre, die die Sakramente der geistlichen Wirklichkeit beraubt, indem sie mechanische Verursachung an die Stelle persönlicher Gemeinschaft setzt. Wahre Wirksamkeit, so Owen, ist immer geistlich, das Werk des Heiligen Geistes, der Christus durch verordnete Mittel der Seele zueignet. Wenn ein Gläubiger das gepredigte Wort hört, nimmt der Geist dieses Wort und macht es lebendig und wirksam, überführt von Sünde, offenbart Christus, entzündet Glauben. Wenn ein Gläubiger die Taufe empfängt, versiegelt der Geist die Bundesverheißungen dem Herzen. Wenn ein Gläubiger am Abendmahl teilnimmt, nährt der Geist die Seele mit Christus. Nichts davon geschieht mechanisch. Alles davon geschieht durch das persönliche Handeln des Geistes, der frei durch die Mittel wirkt, wie er will. Und dies, so Owen, ist größere Wirksamkeit, nicht geringere, als irgendein mechanisches Wirken je sein könnte. Denn was der Geist wirkt, wirkt er mit göttlicher Kraft und unfehlbarem Erfolg. Francis Turretin, der Genfer Theologe, dessen Institutio Theologiae Inctique. Die reformierte Orthodoxie des 17. Jahrhunderts wie kein zweites Werk systematisch zusammenfasste, widmete der Frage, warum der Neue Bund nur zwei Sakramente habe, während der Alte deren viele besaß, eine klare, dreifache Antwort. Erstens, Christus ist gekommen. Viele Opfer sind auf eines zurückgeführt, viele Reinigungen auf eine Waschung, viele Feste auf eine Mahlzeit. Die Vielfalt gehörte zur Erwartung, die Einfachheit gehört zur Erfüllung. Zweitens, die neutestamentlichen Sakramente sind allgemeiner. Die Taufe ist für Männer und Frauen, für Juden und Heiden, das Abendmahl ist für die ganze Bundesgemeinde. Die Beschneidung schloss die Hälfte der Menschheit aus, die Taufe schließt alle ein, die zum Glauben kommen. Drittens, sie sind klarer. Wasser spricht deutlicher von Reinigung als die Beschneidung, Brot und Wein sprechen deutlicher von Nahrung als ein geschlachtetes Lamm. Die beiden Sakramente verkörpern das Evangelium in Formen, die so einfach sind, dass ein Kind sie begreifen kann, und doch so tief, dass der reifste Theologe sie nie ausschöpft. Thomas Watson, der puritanische Seelsorger, hat in seinem Body of Divinity dem Abendmahl eine Betrachtung gewidmet, die sich weniger an den Verstand als an das Herz wendet. Watson vergleicht die Einsetzungsworte Christi mit einem Schlüssel, der die Schatzkammer des Himmels öffnet. In den schlichten Elementen von Brot und Wein, so Watson, gibt Christus sich selbst, nicht leiblich, aber geistlich, nicht sichtbar, aber wirklich. Das Brot, gebrochen, erinnert an seinen am Kreuz gebrochenen Leib. Der Wein, vergossen, erinnert an sein für viele vergossenes Blut. Und der Befehl, dies zu seinem Gedächtnis zu tun, macht das Abendmahl zu mehr als einem Denkmal. Es ist ein Bundesmahl, bei dem der erhöhte Herr selbst der Gastgeber ist und die Speise, die er reicht, er selbst Watson fragt, wenn ein sterbender Freund dir ein Bild hinterließe und sagte, so oft du es ansiehst, gedenke meiner, würdest du es nicht in Ehren halten? Wie viel mehr das Mal, das der sterbende Heiland dir hinterließ? Watson dringt darauf, dass kein Christ das Abendmahl gering achten oder versäumen darf. Es ist nicht eine Wahlmöglichkeit für besonders fromme Seelen. Es ist die verordnete Speise der Bundesgemeinde, und wer sie verschmäht, verschmäht den, der sie eingesetzt hat. Gerhardus Voss, der große biblische Theologe, dessen Blick für die geschichtlichen Linien der Schrift immer neue Ausblicke in vertraute Texte eröffnete, hat die eschatologische Spannung des neutestamentlichen Gottesdienstes hervorgehoben. Die Ordnungen des Neuen Bundes, so Voss, sind nicht die endgültige Gestalt der Gottesgemeinschaft. Sie sind die Gestalt der Kirche auf dem Weg, des pilgernden Gottesvolkes, das noch im Glauben und nicht im Schauen lebt. Die Predigt wird einmal aufhören, wenn das vollkommene Wort selbst zu uns spricht. Die Taufe wird einmal aufhören, wenn alles Unreine endgültig abgewaschen ist im Lebensstrom, der vom Thron Gottes ausgeht. Das Abendmahl wird einmal aufhören, wenn wir mit Christus das große Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Aber bis dahin sind Predigt und Sakrament die von Gott gegebenen Mittel, durch die der Glaube genährt, die Hoffnung gestärkt und die Liebe entzündet wird. Sie sind eschatologische Zeichen, sie weisen voraus auf eine Wirklichkeit, die größer ist als sie selbst, und sie verbürgen, dass diese Wirklichkeit kommen wird. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lerne die Schlichtheit des neutestamentlichen Gottesdienstes zu lieben und widerstehe der Versuchung, ihn durch menschliche Erfindungen zu ergänzen. Es gibt eine Unruhe im gefallenen menschlichen Herzen, der es ständig drängt, dem von Gott Verordneten etwas hinzuzufügen. Die mittelalterliche Kirche fügte Heiligentage und Weihwasser und Weihrauch und Bilder und Wallfahrten und Reliquien und tausend andere Zeremonien hinzu, alles im Namen der Bereicherung des Gottesdienstes. Die moderne evangelikale Kirche fügt Theaterbeleuchtung, sorgfältig produzierte Musik und eine Menge anderer Neuerungen hinzu, alles im Namen der Ansprechbarkeit. Aber der Antrieb ist derselbe, eine stille Unzufriedenheit mit den schlichten Mitteln, die Gott gegeben hat. Das Bekenntnis ruft uns zu einer tieferen Genügsamkeit. Predigt, Taufe und Abendmahl sind genug, weil Christus genug ist, und Christus ist in diesen Mitteln durch seinen Geist gegenwärtig. Wenn du dich dabei ertappst, dass du dir mehr wünschst, mehr emotionale Intensität, mehr ästhetische Schönheit, mehr sinnliche Anregung, dann frage dich, ob das, wonach du dich eigentlich sehnst, etwas anderes ist als Christus. Die Schlichtheit des neutestamentlichen Gottesdienstes ist eine Barmherzigkeit. Sie hält den Blick auf ihn gerichtet. Zweitens, komm zum gepredigten Wort mit der Erwartung geistlicher Wirksamkeit. Eine stille Tragödie der modernen Kirche ist die Gemeinde, die Predigten hört wie ein Hörsaal eine Vorlesung, mit höflicher Aufmerksamkeit, kritischer Würdigung und ohne die lebendige Erwartung, dass Gott reden wird. Aber der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Derselbe Geist, der die Schrift eingegeben hat, ist gegenwärtig, wann immer sie treu gepredigt wird, und er beabsichtigt, sie zu gebrauchen, um zu überführen, zu bekehren, zu trösten und umzugestalten. Bevor du den Ort des Gottesdienstes betrittst, bete. Bete, dass der Prediger mit Klarheit und Kraft spricht. Bete, dass dein eigenes Herz weich und empfänglich ist. Bete, dass der Geist das gepredigte Wort nimmt und es tief in dein Gewissen treibt, dass es die Sünde aufdeckt, die du entschuldigt hast, Christus offenbart, den du vernachlässigt hast, und Verheißungen zueignet, die du bezweifelt hast. Die Wirksamkeit des Wortes hängt nicht an der Beredsamkeit des Predigers. Sie hängt an dem Geist, der es gebraucht, und der Geist ist denen verheißen, die bitten. Drittens, mache Gebrauch von deiner Taufe. Es ist ein verbreiteter Irrtum unter reformierten Christen, die Taufe als ein vergangenes Ereignis ohne gegenwärtige Bedeutung zu behandeln, eine Zeremonie, die einmal geschah und nun getrost vergessen werden kann. Die Lehre des Bekenntnisses korrigiert dies. Die Taufe ist nicht nur ein einmaliger Ritus, sie ist ein bleibendes Siegel des Gnadenbundes, ein sichtbares Wort, das durch das ganze christliche Leben hindurch spricht. Wenn du versucht bist, an deiner Annahme bei Gott zu zweifeln, erinnere dich an deine Taufe. Das Wasser, das über dich ausgegossen wurde, war ein Zeichen und Siegel des Blutes Christi, das dich von aller Sünde reinigt. Wenn du mit der innewohnenden Sünde ringst, erinnere dich an deine Taufe, sie bezeichnet Vergebung und Abtötung, das Sterben des alten Menschen, und Lebendigmachung, das Auferstehen zu einem neuen Leben in Christus. Wenn du versucht bist, von der Kirche wegzutreiben, erinnere dich an deine Taufe, sie wurde auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen und hat dich in den sichtbaren Leib Christi eingegliedert und verpflichtet dich, als Glied dieses Leibes zu leben. Die Taufe ist ein Gnadenmittel für die ganze Reise, nicht nur die Startlinie. Viertens, tritt an den Tisch des Herrn mit hungrigem Glauben. Das Abendmahl ist kein bloßes Gedächtnismahl im Sinne eines nackten Erinnerns, das die Gefühle anrührt und die Seele ungenährt lässt. Das Bekenntnis lehrt mit der gesamten reformierten Tradition, dass Christus im Abendmahl geistlich gegenwärtig ist, sich selbst dem Glauben des Kommunikanten wahrhaft anbietet, die Seele mit seinem Leib und Blut wahrhaft nährt. Das Brot wird in seiner Substanz nicht verwandelt, es bleibt Brot. Aber durch das Brot, durch die Kraft des Geistes, nährt sich das gläubige Herz von Christus. Das ist ein Geheimnis, aber es ist ein wahres Geheimnis, kein leeres. Tritt darum mit Appetit an den Tisch. Lass nicht zu, dass Vertrautheit Gleichgültigkeit erzeugt. Lass nicht zu, dass unbekannte Sünde den Kanal der Gemeinschaft verstopft. Lass nicht zu, dass Zerstreuung den Augenblick der Speisung stiehlt. Bereite dein Herz im Voraus, prüfe dich selbst, bekenne deine Sünden, erneuere deinen Glauben an Christus und komme hungrig. Der Herr, der dich an seinen Tisch geladen hat, beabsichtigt, dir dort zu begegnen. Fünftens, freue dich, dass der neue Bund allen Völkern gilt und lass diese Universalität dein Gebet und dein Zeugnis prägen. Als der Herr Jesus den Missionsbefehl gab, sagte er nicht, gehet hin und mache zu Jüngern die Völker, die euch kulturell ähnlich sind, oder geht zu den Völkern, wo es sicher und bequem ist. Er sagte, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Die frohe Botschaft ist aus dem engen Kanal Israels ausgebrochen und fließt nun an die Enden der Erde. Die Verheißung an Abraham, dass in seinem Samen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollten, hat ihre Erfüllung begonnen, und jede Bekehrung eines Sünders aus irgendeinem Stamm, einer Sprache, einem Volk und einer Nation ist eine weitere Rate dieser alten Verheißung. Lass diese Universalität dein Herz weiten. Bete für die Missionare, die deine Gemeinde unterstützt, und für die, die sie noch nicht unterstützt. Gib für das Werk der weltweiten Mission. Und sei in deinem eigenen Leben bereit, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in dir ist, jedem, der fragt. Der neue Bund ist für alle Völker, und das Zeugnis deiner Lippen mag das Mittel sein, das der Geist gebraucht, um jemanden aus fernem Land in die Hausgenossenschaft des Glaubens zu bringen. Sechstens, lass die Einheit des Gnadenbundes deine Demut und deine Dankbarkeit vertiefen. Es gab nie einen anderen Weg zum Heil. Nicht für Adam nach dem Fall, nicht für Abraham unter den Sternen, nicht für Mose am brennenden Dornbusch, nicht für David in seiner Busse, nicht für dich im 21. Jahrhundert. Von den Toren Edens bis zur Wiederkunft Christi gibt es einen Bund, einen Mittler, ein Opfer, einen Glauben. Du stehst nicht in einer privilegierten heilsgeschichtlichen Stellung, als wäre die Gnade, die du empfängst, irgendwie größer oder reicher als die Gnade, die Abraham empfing. Der Unterschied liegt nicht im Heil, sondern in der Klarheit seiner Offenbarung. Das sollte jede Regung von Hochmut ersticken und jede Faser deines Herzens mit Dankbarkeit durchdringen. Du besitzt, was Propheten und Könige zu sehen begehrten und nicht sahen. Du hast das vollendete Wort Gottes, das ganze Evangelium, den unverhüllten Christus. Und doch ist das Heil, das du besitzt, kein anderes als das ihre. Wenn du in das himmlische Jerusalem eintrittst, wirst du Abraham, Isaak und Jakob begegnen, nicht als Fremden aus einer anderen Religion, sondern als Brüdern in demselben Bund, erkauft durch dasselbe Blut, erfüllt von demselben Geist, Erben derselben Herrlichkeit. Der Tisch, an dem du hier auf Erden Brot und Wein empfängst, und der Tisch, an dem du im Himmelreich das Hochzeitsmahl des Lammes feiern wirst, sind derselbe Tisch, gedeckt von demselben Gastgeber, genährt von derselben Speise, Christus allein, gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Gebet. Herr Jesus Christus, du Mittler des einen Gnadenbundes, du Substanz aller Schatten und du Erfüllung aller Verheißungen, wir beugen uns vor dir, denn du hast uns nicht in der Dämmerung der Vorbilder gelassen, sondern bist selbst gekommen, das Licht der Welt. Du hast die Decke weggenommen und uns dein Angesicht gezeigt. Du hast die einfachen Ordnungen des neuen Bundes eingesetzt, die Predigt deines Wortes, das Wasser der Taufe, Brot und Wein an deinem Tisch. Und in diesen schlichten Mitteln, in denen die Welt nicht sieht als die Rede eines Menschen und ein paar äußere Handlungen, verbirgst du die ganze Fülle deiner Gnade und die ganze Kraft deiner Gegenwart. Wir bekennen, dass wir die Einfachheit deiner Ordnungen gering geachtet haben. Wir haben uns nach dem gesehnt, was die Augen reizt und die Sinne erregt, und haben vergessen, dass du durch schlichte Mittel am herrlichsten wirkst. Wir haben Predigten gehört, ohne zu erwarten, dass du sprichst. Wir sind an deinen Tisch getreten, ohne zu hungern. Wir haben die Taufe als einen fernen Ritus betrachtet, nicht als das tägliche Siegel unserer Kindschaft. Vergib uns, Herr. Schärfe unseren Hunger nach dem Wort, das aus deinem Munde geht. Gib uns Augen, die in der Schlichtheit des Gottesdienstes die Herrlichkeit erkennen, die alles übertrifft, was der Tempel in Jerusalem je besaß. Wir danken dir, dass der neue Bund nicht für ein einziges Volk bestimmt ist, nicht für eine Sprache, eine Kultur, eine Ecke der Erde. Du hast deine Apostel zu allen Völkern gesandt und du sendest noch heute Boten an die Enden der Erde. Wir danken dir, dass wir, die wir einst ferne waren, nun nahe gebracht sind durch das Blut Christi, eingegliedert in das eine Bundesvolk, das aus allen Stämmen und Sprachen und Nationen gesammelt wird. Lass uns nie vergessen, dass das Evangelium eine Botschaft für die Welt ist, und mache uns zu treuen Zeugen, wo immer du uns hingestellt hast. Und wenn der Tag kommt, an dem alle Ordnungen aufhören, an dem die Predigt verstummt, weil das ewige Wort selbst zu uns spricht, an dem die Taufe nicht mehr nötig ist, weil alle Unreinheit getilgt ist, an dem das Abendmahl dem Hochzeitsmahl des Lammes weicht, dann lass uns zu denen gehören, die mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tische sitzen im Reich Gottes, nicht als Gäste, die aus Gnade zugelassen sind, sondern als Söhne und Töchter, als Erben des einen Bundes, erkauft durch das eine Blut. Geheiligt durch den einen Geist, vereint mit dem einen Herrn, Jesus Christus, dem Mittler des neuen und besseren Bundes. Amen.